Das war das Startsignal. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich grüße euch ganz herzlich, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir hier heute Morgen zusammen sein dürfen, um uns über ein Wort aus dem Neuen Testament Gedanken zu machen. Und ich habe diese Predigt unter den Titel gestellt, hinaus. Ein einzelnes Wort. Und dieses Wort hinaus, das kann ja irgendwie total einladend klingen. Also wenn wir uns mal vorstellen, hier sitzen ja einige Leute, die so in den letzten Zügen ihres schulischen Lebens sind. Also ich denke, für euch ist es nicht ganz abwegig zu sagen, dass ihr euch freut in dem Moment, in dem es heißt, hinaus. Ja, wir haben das Abi-Zeugnis, wir haben den Abschluss der 10. Klasse, was auch immer. Auf jeden Fall, es kommt der Moment, wo man sagen kann, ach, endlich, es ist vorbei, ich kann raus aus diesem Stall. Oder aber, hinaus kann auch noch eine andere Bedeutung haben, vielleicht irgendwas ganz Positives, vielleicht ist es ja so, dass junge Menschen hier sind, die sagen, ah ja, ich träume schon so lange davon, vielleicht mal in den Missionsdienst zu gehen und zu sagen, ja wunderbar, mal irgendwo in ferne Länder reisen und Menschen dort die Botschaft von Jesus Christus bringen. Und wenn man dann im letzten Gottesdienst, den man in seiner Heimatgemeinde erlebt, eine schöne Predigt hört, wo es darum geht, ja, heute reden wir darüber, hinaus zu gehen in die weite Welt, dann kann das etwas sein, wo wir sagen, oh ja, wunderbar, das spricht mich an, das rüstet mich zu. Und vielleicht fangen wir bei diesem Wort hinaus auch an, so ein bisschen zu träumen und denken, ach Mensch, was kann das alles Wunderbare sein, hinauszugehen in die Welt? Vielleicht malen wir uns vor unserem inneren Auge aus, wie ferne Länder sind, große Städte, die man noch nie selber gesehen hat, die man dann bereist. Man fängt vielleicht auch an, sich Gedanken zu machen, wie man denn so lebt in dieser fremden Welt. Also jedenfalls könnte es sein, dass wir, wenn wir daran denken, hinauszugehen, dass wir da etwas sehr Positives mit verbinden. Dass wir denken, ja, das ist cool. Raus, alles Alte hinter sich zu lassen, das ist etwas ganz Fantastisches. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll bei dem Titel hinaus nicht um etwas Schönes gehen, nicht um etwas Fantastisches, nicht um etwas, wo wir sagen, ah, da träume ich von und das male ich mir in den schönsten Farben aus, wie es wohl zugehen könnte, sondern es soll heute um etwas anderes gehen. Also auch nicht um irgendwie schöne geistliche Aufgaben wie einen Missionsdienst oder so, dass jetzt vielleicht du denkst, oh ja, ich werde eines Tages ganze Völker zu Jesus führen. Darum geht's nicht, sondern heute geht es darum, dass wir uns zu diesem Wörtchen hinaus eine ganz profane Frage stellen. Und ich möchte zunächst einmal von euch wissen, welches ist wohl der bekannteste oder zumindest einer der bekanntesten Verse aus der Bibel? Hat jemand von euch eine Idee? Fantastisch. Johannes 3, Vers 16. Also, wenn man irgendwie auch nur in ansatzweise christlichen Kreisen unterwegs ist, dann ist dieser Vers bekannt. Und was ist bekannt, wenn wir diesen Vers denken, wenn es da heißt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da gibt es da einige Dinge, die uns sofort hell und klar aufleuchten, wo wir denken, oh ja, fantastisch, die Liebe Gottes, das ist doch etwas Wunderbares, denn die wird hier ja gleich in den Mittelpunkt gerückt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es gibt Menschen, Theologen, die sagen, ja, das gilt uneingeschränkt und zu allen Zeiten, Gott liebt diese Welt. Eine Aussage, die übrigens biblisch betrachtet nicht ganz so sicher ist, aber um nicht zu sagen, eigentlich ist sie falsch. Aber okay, das ist jetzt nicht unser Thema. Aber dieser Aspekt Gottes Liebe, der ist uns sofort bewusst, wenn wir an Johannes 3, Vers 16 denken. Darüber hinaus geht es darum, dass unser Herr Jesus Mensch wurde. Dass er auf Golgatha für unsere Schuld bezahlt hat und dass er sogar siegreich aus dem Tode herauskommt. Auch das ist etwas, woran wir sicherlich denken, wenn wir an Johannes 3, Vers 16 denken. Es geht hier auch um den Glauben. Also wenn wir glauben, dann ist das ja quasi so eine Art Eintrittskarte in Gottes himmlische Herrlichkeit. Auch das ist uns sicherlich bewusst, wenn wir an Johannes 3, Vers 16 denken. Und ewiges Leben, das wird uns hier auch versprochen. Wer an ihn glaubt, der wird das ewige Leben haben. Auch das ist etwas, woran wir sicherlich sehr gerne denken. Aber langsam. Hier ist noch ein Wörtchen drin. Ein Wort, das man vielleicht bei all dem Schönen und bei all dem, was uns anspricht und wo wir sagen, oh ja, das ist total einladend und da fühle ich mich wohl, wenn ich es höre. Da gibt es aber auch ein Wort, das könnte man manchmal geneigt sein zu überlesen. Es ist aber eigentlich ein ziemlich gewaltiges und wenn wir es im wahrsten Sinne des Wortes nehmen, sogar ein entsetzliches Wort. Da steht nämlich auch verloren gehen. Also nur zur Erinnerung, ich lese diesen Vers noch einmal. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Menschen können verloren gehen und das in Ewigkeit. Und wenn wir ans Verlorengehen denken, ja gut, okay, dann fällt uns vielleicht ein, oh ja, ich habe gestern meinen Autoschlüssel gesucht und ach ja, ich hatte sie schon auf dem Küchentisch liegen. Das ist ein Verlorengehen, darum geht es nicht. Das ist so profan und das ist so billig, das meint dieses Bibelwort nicht. Als ich die Predigt vorbereitete, fiel mir eine Begebenheit ein, wo jemand verloren gegangen ist. Und das war eine Situation, die hat mich also doch reichlich in Unruhe versetzt. Und zwar war ich im August 2019 auf Klassenfahrt. Hier sind einige, die erinnern sich vielleicht sogar daran. Wir waren auf Klassenfahrt an der Ostsee in einem wunderschönen Örtchen in Gran-Müritz auf einem Campingplatz. So direkt am Strand in einem wunderbaren Kiefernwäldchen. Und da hatten wir Zelte aufgeschlagen. So, und am Dienstagabend, wir kamen gerade von einer Tagesexkursion wieder, kam eine Lautsprecherdurchsage, dass man bitte umgehend die Zelte verlassen möge und dass man sich in die festen Häuser bergen möge, weil ein Unwetter angesagt war. Also Starkregen und es sollte auch kräftigen Sturm geben und es gab eben die Befürchtung, dass da mindestens schwere Äste abbrechen und auf die Zelte stürzen, was auch passiert ist, oder aber womöglich ganze Bäume umkippen. So, und ich war damals da mit Schülern, die waren in der 6. Klasse ganz am Anfang. Also das waren wirklich noch, ja, kleine Jungs und kleine Mädchen. Also und einige waren nur noch besonders zierlich. So, und ich hatte den Schülern gesagt, so Leute, wir gehen alle ins Waschhaus. Also Benni, korrigiere mich, aber ich meine, ich hatte das so deutlich gesagt, wir gehen ins Waschhaus. So, und als ich im Waschhaus ankam, natürlich geht der Alte dann immer als Letztes und guckt, dass auch keiner zurückgeblieben ist. Merkte ich, oh, hier fehlen 3 oder 4 Schüler. Das hatte mich dann schon geringfügig verstimmt. Und dann guckte ich also in andere feste Gebäude und lief also und der Regen fing an und der Regen wurde immer mehr und ich merkte sehr schnell, dass ich sehr nass war. Und dann lief ich in die Eisdiele und da fand ich noch 2 oder 3 Jungs aus meiner Klasse und dann merkte ich so, jetzt sind fast alle da. Es fehlt nur noch ein kleines und ganz zierliches Mädchen. So, und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ob du schon mal in einer vergleichbaren Situation warst, aber wenn du für eine Gruppe von über 20 Personen verantwortlich bist, und da geht es jetzt nicht um 20 raue Männer, von denen du sagst, ja gut, also ob die nach Hause kommen oder nicht, ist eh egal, sondern wenn du weißt, okay, da ist so ein kleines, zierliches Mädchen, das seinen Mund kaum auftut und überhaupt auch alles tut, um nicht aufzufallen, dann gerätst du in Unruhe. Und ich weiß noch, wie ich da also wirklich wie ein Idiot in jedes Gebäude gelaufen bin und auf den Zeltplatz zurück und überall gebrüllt habe nach ihr und ihren Namen geschrien habe, weil ich dachte, wenn dieses Mädchen jetzt hier irgendwo alleine sitzt, liegt und dann fällt ihr ein Ast auf den Kopf, die dreht ja durch oder womöglich ist sie am Ende noch tot. Da hatte ich einmal so ein zartes Gespür davon, was es heißt, wenn ein Mensch verloren geht und wenn du großes Interesse hast, diesen Mensch zu finden. Aber selbst das reicht nicht aus, um zu beschreiben, worum es in Johannes 3, Vers 16 geht. Und deswegen möchte ich mit euch zuerst, wie es ja so oft meine Art ist, einmal schauen, was steht da eigentlich im griechischen Urtext? Da steht dieses Wort Apolymi, das wird hier im eben Deutschen übersetzt mit verloren gehen. Und dieses Apolymi besteht einmal aus der Vorsilbe Apo, das heißt von etwas oder von jemandem weg. Und dann kommt das Olio. Und das bedeutet eben zerstören.
Und jetzt habe ich mal geschaut, okay, wenn man diese beiden Wörter kombiniert, was ist dann da alles möglich? Denn wie gesagt, es gibt ja nicht immer nur die eine Übersetzung. Und im Deutschen gibt es dann eben folgende Optionen, wie man das übersetzt. Verloren gehen, verloren sein, jemanden oder etwas verlieren oder aber man ist ein Verlorener oder eine Verlorene. Es kann aber auch bedeuten umkommen, verderben, jemanden umbringen bzw. umgebracht werden, untergehen, vergehen, vernichten oder vernichtet werden und vertilgen oder vertilgt werden. Und ich hoffe, wenn wir diese Wörter hier einmal ansehen, dass deutlich wird, es geht nicht darum, dass hier ein 20-Cent-Stück irgendwie abhanden gekommen ist oder der Autoschlüssel gerade auf dem Küchentisch liegen gelassen wurde. Ja, dass es hier sogar mehr ist, als wenn ein Mensch irgendwo auf dem Zeltplatz umhergeistert. Also das Mädel hatte sich dann dahinter einer Theke versteckt, wo ich sie nicht sehen konnte. Also letztlich war alles gut. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es um mehr. Hier geht es um eine, und das müssen wir uns erstmal bewusst machen, um eine unwiderrufliche, eine vollkommene, eine radikale Zerstörung, um eine endgültige Vernichtung, die nicht rückgängig zu machen ist. Und unser Predigttext macht noch etwas deutlich. Johannes 3, Vers 16 spricht ja an, dass es hier nicht nur um ein einmaliges Erlebnis geht. Ja, also ich sag mal, wenn, keine Ahnung, dich jetzt jemand mit einem Maschinengewehr niedermacht, dann ist das ein sehr kurzer Leidensweg, den du da hast. Aber wenn Johannes 3, Vers 16 davon spricht, dass Menschen verloren gehen können, dann geht es darum, dass das ein äonisches, also ein ewiges Verlorengehen ist. Das heißt also, das ist eine Zeit, die kein Ende hat. Du wirst also massivste, schwerste Pein wirst du dein Leben lang erleben, also dein ewiges Leben lang. Na, man denkt ja immer, okay, ewiger Tod bedeutet, dann ist alles aus. Nein, nein, ewiger Tod bedeutet, du bist auf ewig verloren. Und was das heißt, das habe ich eben gerade versucht deutlich zu machen. Also, ewige Pein. Und dazu gibt es ein Wort aus 2. Thessalonicher 8 bis 10. Da heißt es nämlich, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden. Was für eine Strafe? Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jedem Tag, wenn er kommen wird. Das heißt also, dieses Verlorengehen, das ist keine einmalige radikale Zerstörung oder Vernichtung eines menschlichen Lebens mit einer möglicherweise angenehmen zeitlichen Befristung, sodass es noch halbwegs erträglich ist, sondern es geht hier tatsächlich um einen nicht enden wollenden Prozess. Und das ist also ein Leid, das da angekündigt wird, das, glaube ich, menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Das ist also ein Maximum an Leid, das hier angekündigt wird. Was ist jetzt die Ursache dafür? Ich meine, wie passt das zusammen, dass ein Gott, von dem es doch heißt, ah, Gott ist die Liebe, dass dieser Gott der Liebe so ein Urteil bringt? Und in Johannes 3, Vers 16 so ganz nebenbei sagt, Menschen können verloren gehen. Wie passt das zusammen? Warum lässt Gott sich zu sowas hinreißen? Die Antwort darauf, die finden wir in dem Lesungstext, den wir vorhin gehört haben, aus 1. Mose 3, die Verse 7 bis 24. Da nehme ich mal eben nur die letzten zwei Verse draus. Da heißt es nämlich, so schickte Gott der Herr den Menschen hinaus aus dem Garten Eden. Ich wiederhole, so schickte Gott der Herr den Menschen hinaus aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wir sehen jetzt also, dieses Hinaus hat eine andere Bedeutung. Hier geht es also nicht um etwas Schönes, etwas Malerisches, sondern hier geht es wirklich darum, dass eine Trennung entsteht. Eine radikale Trennung. Vor einer Woche um diese Zeit war ich auf Klassenfahrt und an dem Samstagabend, da hatten wir Abendessen und es war eigentlich eine relativ gute Stimmung und plötzlich fingen drei Jungs an, da so ein bisschen rumzupöbeln. Und irgendwann war bei mir so ein Punkt erreicht, dass ich dachte, so jetzt ist es gut. Und ich guckte die drei nur an und sagte relativ entspannt und ruhig, Jungs, raus. Und es war interessant, dass in dem Moment es schlagartig ruhig wurde. Und diese drei, die guckten mich ernsthaft an, sagten keinen Ton, standen auf und gingen. Das heißt also, sie bemerkten, okay, auch wenn es gerade ruhig und sehr bedächtig gesprochen war, hier ist gerade eine ernste Situation. Hier weist uns jemand die Tür. Hier verweist uns jemand des Raumes. Und ich glaube, so ansatzweise, so ähnlich müssen wir uns das vorstellen, dieses eines Raumes verwiesen werden, dieses rausgeschmissen werden. Das umschreibt das Verlorengehen, dass es da eine Trennung gibt, dass Gott sagt, es tut mir leid, aber unsere Wege trennen sich jetzt. Wie kommt es dazu? Warum macht Gott das? Ich hatte es eben gesagt. Aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen gegen ihn rebellieren, dass wir quasi uns in einer Art Kriegszustand mit Gott befinden. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, Moment mal, André, das stimmt doch gar nicht, ist doch Blödsinn, was du erzählst, ich habe diesem Gott nie den Krieg erklärt, dann muss ich dir sagen, das brauchst du auch gar nicht. Du brauchst nicht aktiv zu Gott hinzugehen und zu sagen, du pass mal auf, ich will mit dir nichts zu tun haben, oder aber du nervst mich, du kotzt mich an, ich will gegen dich rebellieren, das musst du ihm gar nicht sagen. Das tust du nämlich automatisch. Jedes Leben ist per se so, dass es Gott nicht gefällt, dass es Gott nicht die Ehre gibt. Und Gott gibt uns in seinem Wort einige sehr untrügliche Indizien dafür, was das Resultat daraus ist. Römer 6, Vers 23, da heißt es ganz lapidar, der Lohn unserer Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Römer 1 in den Versen 21 bis 24 heißt es, obwohl die Menschen Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt. Und sie haben ihm auch nicht gedankt. Darum hat Gott sie dahingegeben. In 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, das Wort vom Kreuz, also die Botschaft der Rettung durch Jesus Christus, das ist eine Torheit, eine Idiotie für diejenigen, die verloren gehen. Dann was wieder, für die, die verloren gehen. Und in Römer 4, Vers 25 lesen wir, dass unser Herr Jesus Christus um unserer Übertretung, also um unserer Sünde willen, dahingegeben worden ist. Ich habe jetzt also versucht, anhand einiger kurzer Bibelstellen deutlich zu machen, was es heißt, dass unser Leben in Gefahr ist, dass wir in der Gefahr stehen, verloren zu gehen. Und ich möchte jetzt in einem zweiten Abschnitt darauf eingehen, was das praktisch bedeutet. Wir haben da nämlich einige Beispiele. Und ich möchte einleitend noch einmal darauf hinweisen, dass wir Menschen ja manchmal den Hang haben, uns Dinge schön zu reden. Ich habe aber auch gesagt, hier geht es nicht darum, Dinge schön zu reden, sondern wir müssen uns heute mit einigen biblischen Wahrheiten beschäftigen. Deswegen stehe ich hier, damit wir uns über biblische Wahrheiten Gedanken machen und nicht über irgendwelche schönen Fantasien, die wir Menschen uns vielleicht auch auf der Grundlage der Bibel machen. Ich hatte zum Beispiel anhand von Johannes 3, Vers 16 deutlich gemacht, dass wir manchmal den Hang haben, uns das Gute rauszupicken, das uns gefällt und zu sagen, oh ja, diese Botschaft, die gefällt mir. Aber das Unangenehme, was uns nicht gefällt, das lassen wir dann manchmal links liegen und sagen, ach nee, das ist jetzt nicht so wichtig. Und genauso, und das hat mich immer wieder fasziniert, gibt es Menschen, die, wenn sie über die Bibel sprechen, da seltsamerweise den Hang haben, im Neuen Testament eine ganz andere Botschaft wahrzunehmen als im Alten Testament. Ich habe ja an der Uni Bremen Deutsch studiert und interessanterweise war es da häufig so, wenn es um Literaturwissenschaften ging, dass es dann immer wieder auch auf die Bibel zurückkam. Und das war für mich immer ein Erlebnis, wenn dann Kommilitonen anfingen und sagten, ja, da, also dieser Gott des Alten Testaments, das ist ja ein böser Gott und der ist ja nur zornig und der straft und der will die Menschen am liebsten kaputt schlagen und alles vernichten. Aber, oh, der Gott des Neuen Testaments, das ist die Liebe und da ist alles gut. Und ich machte mich dann immer ein bisschen unbeliebt, wenn ich sagte, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich die Sache immer anders verstanden. Nach meinem Verständnis war das so, dass es da eigentlich gar keinen großen Unterschied gibt zwischen dem Gott des Alten und dem Gott des Neuen Testaments, ja, sondern dass es derselbe ist, dass es da gar keinen Unterschied gibt. Und dass Gott immer sagt, meine Gebote gelten. Und wer gegen meine Gebote verstößt, der wird die Strafe tragen. Und dass Gott aber auch schon im Alten Testament sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus dem Vertrauen auf Gottes Verheißungen, die er dann ja in Jesus Christus Wirklichkeit werden lässt. Und dann kamen so Aspekte wie verloren gehen, verderben und umkommen. Wenn wir dann darüber diskutierten in den Deutschseminaren, oh, das war mein heißes Eisen. Das wollten die Menschen nämlich selten hören. Also interessant war für mich immer, dass die Dozenten, das waren häufig ältere Herren bereits, mit denen dann diese Diskussion da aufkam, die ließen das immer stehen, was mich sehr wunderte. Denn eigentlich hätten die ja auch hier mehr aufs Schärfste widersprechen müssten. Aber meistens haben die den Diskussionen dann eher zugehört, als dass sie selber aktiv mitgewirkt hätten. Also, wir sehen, es gibt manche schräge Vorstellungen über Gott, es gibt manche schräge Vorstellungen über sein Wort. Und deswegen möchte ich nur anhand des Neuen Testaments deutlich machen, dass das, worüber wir heute nachdenken, dass Menschen verloren gehen können, dass Gott Menschen dahin gibt, dass das nicht ein Spezifikum des Alten Testamentes ist, sondern dass diese Botschaft bis zum heutigen Tage gilt. Gott kann Menschen verloren gehen lassen. Und dafür lese ich zum Beispiel aus Matthäus 22, die Verse 11 bis 13. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, mein Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Der Mann aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus, ich wiederhole, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. In welchem Kontext steht diese Geschichte? Es geht hier darum, dass es hier einen König gab, dessen Sohn Hochzeit feiern wollte. Und dieser König lud jetzt ein und sagte so, alle Freunde, alle Bekannten, alle Verwandten, alle Angestellten, wer auch immer, kommt zur Hochzeit meines Sohnes. Wir machen eine Riesenfeier. Und das Problem ist, dass also die Menschen sagen, ach nee, wir haben irgendwie andere Dinge zu schaffen. Und ach nee, also wir haben eigentlich gar keine Zeit. Und der König, der ist, ich fasse das jetzt kurz, der König ist darüber natürlich wenig erfreut, dass alle die, die er eingeladen hat, gar keine Lust haben zu kommen und sagt zu seinen Angestellten, wisst ihr was, Leute, passt auf, dann geht an die Straßen und geht auf die großen Plätze und ladet Leute ein, auch wenn ihr die gar nicht kennt, ist egal. Ladet Leute ein. Der Saal muss voll werden. Ich möchte, dass mein Sohn eine riesen Hochzeit feiert. Und jetzt kommen die Menschen und der Saal wird voll. Und jetzt kann man doch sagen, ja Moment, aber wieso hat der König denn jetzt mit diesem einen Mann, der dazwischen sitzt, ein Problem? Ganz einfach. Der Hintergrund ist der, wenn jetzt diese Leute von den Straßen und von den Plätzen eingeladen wurden, dann sind die ja direkt gekommen, denn das war ja eine recht spontane Einladungsaktion. Das heißt, die sind nicht erst nach Hause und haben gesagt, oh, ich muss nochmal eben schnell duschen und dann suche ich meine besten Kleider aus, sondern die sind direkt von ihrem Acker oder vom Marktplatz, wo sie gerade mit Fisch gehandelt haben oder was auch immer, sind sie quasi zu dieser Hochzeitsfeier gelaufen. Und das Entscheidende ist, in dem Moment, in dem sie dort ankamen, bekamen sie vom König die Gewänder gestellt, die sie brauchten. Das war damals so üblich. Wenn es Gäste gab, die nicht die materiellen Voraussetzungen hatten, um ein Hochzeitsgewand anzulegen, dann wurden ihnen diese Gewänder vom König selbst gestellt. Und das ist sehr interessant, um diese kurze Geschichte zu verstehen. Denn dieser Mann, der da drin sitzt und der dann vom König gefragt wird, warum hast du kein hochzeitliches Gewand an, der ist also praktisch dort eingedrungen und hat gesagt, ich will dieses Hochzeitsgewand, das der König mir anbietet, gar nicht haben. Und das ist der springende Punkt. Dass er hier sagt, ich gehe hier so rein, ich brauche dieses Gewand nicht. Jetzt wirst du sagen, es ist doch egal, mit was für einer Kleidung ich bei einer Hochzeit sitze. Solange die nicht gerade nach Gülle riecht, ist es doch völlig belanglos. Nein, ist es nicht. Hier heiratet ja schließlich ein König, beziehungsweise ein Königssohn heiratet hier. Und das ist schon eine andere Hausnummer. Also da sollte man schon Kleider tragen, die dem Anlass angemessen sind. Und darauf legt der König größten Wert und sagt, okay, wenn du diese Kleidung nicht vorweisen kannst, dann musst du raus. Dann musst du hinaus.
Nun ist diese Kleidung ein Bild für Gerechtigkeit. Ein Bild für Gerechtigkeit.
Gott möchte uns in Jesus Christus seine Gerechtigkeit schenken, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, ich brauche dieses königliche Gewand, ich brauche die Gerechtigkeit Gottes, die er mir in Jesus anbietet, nicht, dann darfst du dich nicht wundern, wenn Gott eines Tages zu dir sagen wird, ja, du bist zwar hierher gekommen, du möchtest zwar mit mir Hochzeit feiern, aber es tut mir leid. Du erfüllst nicht die Voraussetzung, ich kann dich nur hinauswerfen. Ein weiterer neutestamentlicher Bericht aus Matthäus 25, die Verse 41 bis 46. Dann wird der Herr auch denen zur Linken sagen, geht hinaus von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich war ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, die von Gott hinausgeworfen werden in die Finsternis, in die ewige Verdammnis, die werden den Zorn Gottes in alle Ewigkeit tragen müssen. Und das besonders Dramatische ist, und das kennst du vielleicht selber aus deinem eigenen Leben, wenn du einmal weißt, du hast eine falsche Entscheidung getroffen, dann ist es so, das kann einen wirklich belasten. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass du heute Morgen dir nicht sicher warst, ob du jetzt blaue Socken oder schwarze Socken anziehen sollst. Das ist, glaube ich, keine Entscheidung, die jetzt große Einwirkungen oder Auswirkungen auf dein Leben hat. Aber wie viele Ehen gibt es zum Beispiel, die geschlossen werden, wo mindestens einer von beiden denkt, zu was für einer Dummheit habe ich mich hier hinreißen lassen. Leider. Oder aber du hast dich für einen Beruf entschieden und dachtest damals, boah, mir kann nichts Besseres passieren. Und inzwischen denkst du, du meine Güte, was bin ich für ein Trampel gewesen, dass ich mich für so einen Schwachsinn entschieden habe. Das hier wiegt aber noch schwerer. Denn die Bibel sagt deutlich, du stehst vor der Entscheidung. Du hast die Wahl zu sagen, ob du diesen Jesus Christus, den Gott der Herr dir anbietet, ob du sagst, jawohl Jesus, ich möchte deine rettende Gnade auch für mich in Anspruch nehmen, oder ob du sagst, oh nee, das ist mir alles zu primitiv. Damit will ich mich nicht abgeben, das brauche ich nicht. Und diese Entscheidung, wenn du die falsch getroffen hast, dann wird diese Entscheidung dich eine Ewigkeit begleiten. Und wie gesagt, es gibt Entscheidungen, die belasten uns lange. Aber eine Ewigkeit von einer falschen Entscheidung belastet zu werden, das ist, glaube ich, sehr, sehr hart. Und deswegen, davor möchte ich warnen. Ein weiteres neutestamentliches Beispiel. Lukas 15, Vers 24, kennen viele wahrscheinlich, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sagt der Vater, als sein Sohn wiedergekommen ist, einen ganz entscheidenden Satz. Er sagt nämlich, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er lebte noch die ganze Zeit. Aber der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der Vater macht hier alles deutlich. Solange dieser Sohn getrennt war von ihm und solange dieser Sohn sein eigenes Leben lebte und sagte, ach, der Alte, der interessiert mich nicht, was der will, hat mich nicht mehr anzugehen. Solange war dieser Sohn in den Augen des Vaters tot, obwohl er lebte. Und er war in den Augen des Vaters verloren. Warum? Weil dieser Sohn sich quasi entschieden hat, einen Weg zu gehen, von dem die Bibel sagt, er ist dahingegeben. Er hat sein Leben gelebt, er hat viel Geld gehabt und das hat er durchgebracht mit Frauen und mit schönem Alkohol, hat also wirklich Partys gefeiert, hat gefressen, gesoffen, also er hat nichts ausgelassen, was es gab. Der hat das Leben zelebriert. Und plötzlich kommt dann der Moment, wo er merkt, oh, jetzt wird's langsam knapp, die Kasse, die neigt sich dem Ende zu und das passt nicht mehr. Und dann erlebt er, wie er zunehmend abrutscht. Und es ist interessant, vielleicht habe ich einen Vogel, aber das könnt ihr für euch betrachten. Manchmal, wenn ich lange am Schreibtisch sitze und stundenlang, was weiß ich, korrigiere oder Unterricht vorbereitet habe, dann kommt mit mal plötzlich, dass ich sage, so, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann fliegt mich irgendein Gedanke an und ich denke so, recherchiere mal eben. Also ich bin ja auch Geschichtslehrer, das heißt, ich habe dann immer wieder diesen Drive zu sagen, so, jetzt recherchiere ich mal eben was mich gerade hier ankommt, um zu gucken, was waren das für Zusammenhänge und so weiter. Und manchmal sind das auch ganz profane Sachen. Und ich erinnerte mich daran, als ich jung war, da gab es so eine Musikgruppe, mein Bruder, der hörte die, der ist 6 Jahre älter. Das war hier also in Deutschland damals der Hype. Ich nenne jetzt den Namen dieser Musikgruppe nicht. Aber es waren 2 Männer, die also gerade in der Frauenwelt so Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre total beliebt waren. Und diese Männer, die schwammen auf der Welle des Erfolgs, wie selten eine Gruppe in Deutschland es geschafft hatte. Und plötzlich begann da so eine Fassade zu bröckeln. Und diese Männer, die mit einem Grammy ausgezeichnet wurden und die wirklich an weltlichen Ehren alles bekommen hatten, was man hat bekommen können, die mussten mal erleben, wie sie einstürzten. Warum? Weil sich plötzlich herausstellte, diese ganzen Lieder, mit denen sie so unheimlich erfolgreich waren, von denen haben sie nicht eines selber gesungen, sondern sie haben nur auf der Bühne performt dazu. Und plötzlich erlebten sie, wie alles, die ganzen Frauen, die ihnen zu Füßen lagen, also das meine ich tatsächlich wörtlich, wie die sagten, mit solchen Typen kann man ja nichts anfangen. Es gab öffentliche Zerstörungen von Tonträgern, dass also CDs, Schallplatten, Kassetten aufgeschichtet wurden und dann, also die Videos gibt es im Netz, die kann man sich ansehen, wie denn Planierraupen darüber gefahren wurden, um die Verachtung deutlich zu machen, die man für diese beiden Typen hatte. Dafür, dass sie so betrogen haben. Und ich denke, das ist ein guter Vergleich, wie es diesem jungen Mann hier ging, diesem Sohn, von dem der Vater sagt, mein Sohn war tot. Mein Sohn war verloren. Ja? Er ist ganz hoch gestartet und hat sein Leben voll ausgekostet. Und dann ist er plötzlich ganz, ganz tief gefallen. Und erst in dem Moment, als er zurückkehrte zu seinem Vater, da wurde er wieder lebendig. Das heißt, die Umkehr und die Einsicht, alles, was ich in den letzten Jahren getan habe, war Mist, es war alles Dreck. Erst diese Einsicht und dieses Bekenntnis führt dazu, dass der Vater sagt, wunderbar, mein Sohn, du bist wieder lebendig geworden. Du warst verloren und du bist wiedergefunden worden. Das ist eine wunderbare Botschaft. Dieser Sohn war verloren, aber er hat noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Und so sind wir alle verloren. Oder verloren gewesen, wenn wir nicht umkehren zu unserem himmlischen Vater. Ein letztes Beispiel aus Lukas 19, die Verse 41 bis 44. Und das ist ein sehr drastischer Bericht. Und als Jesus näher kam an die Stadt Jerusalem, weinte er über sie. Also nur noch mal zur Erinnerung. Gott selber weint über eine Stadt. Und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen. Auch deine Kinder in dir. Und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Was wirft Jesus der Stadt Jerusalem und ihren Einwohnern vor? Er wirft ihnen vor, dass sie es versäumt haben, ihn anzunehmen, dass sie es versäumt haben, sich ihm zuzuwenden. Die Einwohner Jerusalems, die erfreuten sich ihrer abrahamitischen Abstammung und sagten, was denn, Wir brauchen keinen Sünderheiland. Unser Leben, das ist okay, so wie es ist. Wir sind gut. Wir sind gerecht. Und sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben gesagt, hinaus mit dir. Wir brauchen dich nicht. Und jetzt sagt Jesus, ihr lieben Leute, ich habe immer wieder um euch gekämpft. Aber jetzt muss ich euch sagen, hinaus. Und 70 nach Christus wird das traurige Realität. Da wird Jerusalem im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht. Und wir sehen das in der Bibel immer wieder, auch im Alten Testament. Da gibt Gott ganze Völker dahin. Und wir sehen das an Israel selbst, dass Gott über Jahrhunderte hinweg immer wieder zu Israel spricht, durch die Propheten, dass er immer wieder Menschen beruft und sagt so, geht hin zu meinem Volk und sagt ihnen, was los ist. Und diese Propheten tun das, aber sie finden selten Gehör. Und dann passiert etwas. Gott zieht sich zurück und schweigt. 400 Jahre lang. Zwischen Maleachi und Matthäus liegen etwa 400 Jahre. Eine Zeit, in der Gott seinem Volk nichts mehr zu sagen hat, weil er sagt, über Jahrhunderte habe ich immer wieder um euch gerungen und gekämpft und habe euch immer wieder versucht deutlich zu machen, wie sehr ich euch liebe und wie wichtig ihr mir seid und dass ich mir nichts mehr wünsche, als dass ihr zurückkommt zu mir. Und dann passiert es, nach etwa 400 Jahren wird Gott in Jesus Christus Mensch und kommt in diese Welt hinein. Und das ist das letzte Wort, was Gott uns Menschen zu machen hat. Das können wir lesen in Hebräer 1, in den Versen 1 bis 2. Da heißt es nämlich, nachdem Gott in vergangenen Zeiten, also in früheren Jahrhunderten, vielfältig und auf vielerlei Weise zu unseren Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jesus ist das letzte Wort, das Gott uns Menschen zu sagen hat. Und wenn du dich entscheiden solltest, auf diesen Jesus nicht zu hören, dann muss ich dir die traurige Mitteilung machen, dass du dann das erleben wirst, was wir eben zweimal anhand des Matthäus-Evangeliums und zweimal anhand des Lukas-Evangeliums vernehmen mussten. Dann wird Gott eines Tages zu dir sagen müssen, hinaus. Dann wird er dich rausschmeißen. Warum? Weil du nicht dieses Gewand der Gerechtigkeit anhast, das Gott dir eigentlich in Jesus Christus schenken möchte. Dann wird er dich nur noch rausschmeißen können. Und dann bist du einer von denen es heißt, sie sind dahingegeben, sie sind verloren in Ewigkeit. Und deswegen, ich komme zum Ende, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, lass dich das bitte heute fragen, an diesem Heiligabend. Wirst du eines Tages zu denjenigen gehören, zu denen der lebendige Gott sagen muss, hinaus mit dir in die äußerste Finsternis, wie es in Matthäus 22, Vers 13 heißt? Oder wirst du einer sein, zu dem Gott sagen wird, geh hinaus von mir, du Verfluchter, an das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wie wir in Matthäus 25, Vers 41 gelesen haben? Gott ruft dich mit seiner Gnade. Jetzt, an diesem heutigen Sonntagvormittag, weil er dich retten möchte. Und deswegen möchte ich zum Abschluss aus 2. Petrus 3, den Vers 9 lesen. Der Herr zögert nicht seine Verheißung hinaus, wie viele Menschen es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist geduldig gegen uns Menschen, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder Mensch Raum zur Buße, zur Umkehr hat. Gott übt sich immer noch in Geduld, damit du sagst, jawohl, Jesus, ich kehre um zu dir. Und diesen Ruf bitte ich dich, höre ihn. Wenn Gott dich heute ruft, dann reagiere darauf. Dann sage nicht, ah, ich muss nach Hause, das Mittagessen wartet. Das Mittagessen kann warten. Und wenn es kalt ist, dann ist es eben kalt. Das ist nicht so dramatisch, wie eine Ewigkeit in der Gottesferne zuzubringen. Ich komme ans Ende dieser Predigt und hoffe, es ist deutlich geworden. Heute Vormittag ging es mir nicht darum, irgendeine romantische Vorstellung zu bedienen. Und auch Johannes 3, Vers 16 nicht nur so zu beleuchten, dass wir die schönen, die angenehmen Verheißungen, die da drauf liegen, uns ansehen, sondern dass wir auch dieses eine kleine Wort, das aber ein furchtbares Wort ist, dass wir das einmal gründlich betrachten. Und dass wir uns ausgehend davon dann auch klar werden, wie es um uns bestellt ist, wie es in unserem Leben aussieht. Und wenn diese Predigt dich oder sie jetzt ins Nachdenken gebracht hat und du oder sie jetzt wirklich sagen, okay, mein Mittagessen kann warten, dann möchte ich dich bzw. sie wirklich bitten, dann gehen sie gleich nicht nach Hause oder geh gleich nicht nach Hause, sondern dann such das Gespräch mit jemandem, von dem du meinst, so der kann mir sagen, wie ich denn nicht verloren gehe. Wie es denn möglich ist, dass ich gerettet werde. Dass die Gnade, die der Schöpfer des Himmels und der Erde mir in Jesus Christus anbietet, auch mir gilt. Jesus lädt uns ein, Kinder Gottes zu werden. Und diese Einladung, die möchte ich Ihnen, die möchte ich dir mit auf den Weg geben. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen für dein lebendiges, für dein wunderbares Wort, aber auch für dein ernstes Wort, das uns immer wieder auch ermahnt und uns auch herausfordert. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du auch heute Morgen wirklich uns das deutlich machst. Herr Jesus, dass du uns deutlich machst, wie sehr du uns liebst. Aber dass diese Liebe auch ein Ende hat, wenn wir uns dauerhaft dafür entscheiden zu sagen, ich will von diesem Gott nichts wissen. Und wenn wir deine Gnade dauerhaft ausschlagen, dass du dann sagst, okay, dann musst du auch die Konsequenzen tragen dieser Entscheidung. Und deshalb bitte ich dich, Herr Jesus, schenke du doch, dass unsere Herzen wirklich weich werden, dass unsere Herzen nicht hart sind wie ein Felsen und wir sagen, ach komm, ich mache mir in 70 Jahren darüber mal Gedanken, wenn ich alt bin, dann passt es noch, sondern dass wir wirklich so verfahren, wie du es uns sagst. Heute, wenn wir deine Stimme hören, dann sollen wir unsere Herzen nicht verhärten, sondern dann sollen wir wirklich darauf reagieren. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, wenn du jetzt zu Menschen gesprochen hast und ihre Herzen wirklich aufgeschreckt hast, dann schenke du doch Gnade, dass sie jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, ach okay, ich denke für mich darüber nach und versuche das schnell wieder zu verdrängen, sondern dann gib du, dass sie das Gespräch doch suchen. Ich danke dir für dein Wort, danke dir dafür, dass wir darüber gemeinsam nachdenken durften und bitte dich, dass du diesen Gottesdienst an uns segnest. Amen.
Amen.